Diversity, Woke, all diese Dinge werden überall abgeschafft. Halt, nicht bei uns. Wenn wir klug daran gehen, wenn wir verstehen, dass es in manchen Bereichen übertrieben worden ist und dass es darum überhaupt nicht geht. Denn am Ende des Tages ist Diversity und Inclusion irgendwie ein Begriff. Es geht um etwas ganz anderes, nämlich um Chancengleichheit. Und die ist ein Wettbewerbsvorteil für unsere Unternehmen. Und das hat nichts mit Kosmetik zu tun und das hat nichts damit zu tun, dass man die Dinge übertreibt. Nein, dass wir jetzt die Chance nutzen, die daraus entsteht, dass die USA einen Rückwärtsgang sondergleichen eingelegt haben. Das sollte alle Unternehmen dazu motivieren, jetzt gerade über das Thema nochmal nachzudenken, auch im Zusammenhang mit KI. Darüber spreche und sprach ich mit Veronika Hucke. Die ist eine absolute Expertin, hat viele Konzernjahre in dem internationalen Umfeld gearbeitet und ich schätze sie auch deshalb, weil sie einfach sehr klug ist und einen weiten Blick und zugleich ein Tiefgehen mitbringt. Also, es geht los. Die ersten 15 Minuten habe ich später aufgenommen. Danach geht es dann weiter mit dem Grundlageninterview, was sehr wichtig für alle ist, die wirklich auch die Details und Hintergründe verstehen wollen. Also, viel Spaß und hört zu bei Weiterdenken Podcast von und mit Svenja Hofert. Und wer jetzt noch nicht abonniert hat, ganz schnell machen. Veronika ist jetzt zum zweiten Mal hier, denn dies ist ein Nachklapp. Unser Grundlagengespräch, das haben wir schon vor längerer Zeit aufgenommen und danach ist halt so viel passiert und gerade das Thema Diversity oder Veronika spricht von Chancengleichheit, das hat sich plötzlich total verändert in meiner Wahrnehmung. Also deswegen, Veronika, Wort an dich, in deiner Wahrnehmung, ist da was passiert und was?
Es ist eine Menge passiert. Also gerade durch die Entwicklung in den USA mit Unternehmen, die plötzlich sagen, alles, was wir gesagt haben, was uns jetzt jahrzehntelang unfassbar wichtig war, das werfen wir schnell mal eben über Bord. Und die Frage, wie wirkt sich das eigentlich aus in Europa? Europäer haben ja gerne oder sehr, sehr lange so dem Lead der USA gefolgt. Und da ist die Frage halt, passiert das wieder? Also deshalb definitiv eine im negativen Sinne spannende Zeit für Vielfalt und Chancengleichheit.
Es ist ja so, dass ein Unternehmen nach dem anderen sozusagen, ich würde es jetzt mal so nennen, umfällt. Ne? Also die großen Namen von Roche habe ich gelesen, Telekom will das irgendwie noch behalten, das, was sie so an Programmen in Europa haben. Gleichzeitig ist Telekom, glaube ich, auch sehr amerikanisch inspiriert. Also was ist das? Also was treibt die Leute da zurückzufahren?
Also ich glaube, was wichtig ist zu verstehen, ist, dass die Treiber für Diversity und Inclusion in Europa und in den USA sich stark unterscheiden oder dass die Art und Weise, warum und wie Diversity in den USA behandelt wird, anders ist. In den USA gab es jahrzehntelang für alle Unternehmen, die Aufträge haben wollten des Staats, für sogenannte Government Contractors, gab es die Pflicht, Affirmative Action zu betreiben. Das heißt, es gab die Pflicht, Pläne in Kraft zu setzen, Pläne zu haben, wie sie Chancengleichheit herstellen, beziehungsweise wie sie mehr Menschen, die aktuell unterrepräsentiert sind in Unternehmen, Frauen, Schwarze, Menschen mit Behinderung, stärker ins Unternehmen holen, in verantwortliche Positionen holen. Damit das gelingt, gab es eine unglaubliche Datenvielfalt. Das heißt, es war tatsächlich möglich und feststellbar, wenn ich eine bestimmte Stelle besetze, wenn ich jemanden suche mit einem bestimmten Profil, wie viele Personen mit welchen demografischen Merkmalen, also zum Beispiel mit welcher Hautfarbe, mit welcher Ethnie, mit welchem Geschlecht, gibt es innerhalb eines bestimmten Bereiches. Das heißt, welchen Prozentsatz der möglichen Beschäftigten machen Personen unterschiedlicher Personengruppen auf. Und dann mussten Unternehmen, die eben mit Staatsaufträgen arbeiten wollen, mussten hingehen und sogenannte Affirmative Action Pläne machen. Das heißt, die hatten ordnerweise Unterlagen, in denen gesagt wurde, bei jeder einzelnen Stelle, die sie besetzen, welche Maßnahmen wurden ergriffen, um zu gewährleisten, dass sie die Repräsentation steigern, dass Menschen, die eben unterrepräsentiert sind, in angemessener Weise berücksichtigt worden sind im Einstellungsprozess. Mhm. Das war ein unglaublicher Aufwand. Es war aber auch ein starker Hebel, denn Unternehmen, die Aufträge haben wollten vom Staat, die wussten halt, wir kommen da nicht raus. Wir müssen das machen, sonst gibt es keinen Auftrag. Mhm. Und das dreht sich halt im Augenblick zurück. Im Moment wissen die Unternehmen in den USA, kriegen mitgeteilt, wenn ihr das fortsetzt, dann kriegt ihr keine Aufträge mehr. Das heißt, das Ganze dreht sich ins Gegenteil.
Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, ne? Die Affirmative Actions. Ich glaube, das ist meistens nicht bekannt und wird in der Presse auch gar nicht so erwähnt, dass das natürlich eine große Rolle spielt, auch in der Geschichte, ne, dieser Bewegung, und dass man da Europa und die USA wirklich unterscheiden muss. Wie siehst du denn jetzt Europa, also was Europa machen kann, wie Europa damit umgehen kann, zumal wir sehr internationale Verflechtungen haben? Derzeit ist es so, es stellt sich heraus, ne, so plötzlich gibt es neue Verbündete, Kanada, die Weltordnung vollzieht sich irgendwie, ist im Wandel, verändert sich. Gibt es daraus eben auch Chancen, sich für dieses Thema zu positionieren, über dass das manchmal übertrieben wurde? Und so haben wir einfach im vorherigen Podcast, der im Anschluss gehört wird, ja schon gesprochen. Also gibt es eine Chance daraus?
Also was ich im Augenblick sehe, ist, dass die Unternehmen, mit denen ich spreche in Europa, sind nicht dabei, ihre Maßnahmen zurückzufahren, sondern setzen die fort. Inwieweit das eine Chance ist, das finde ich nach wie vor eine spannende Frage. Mhm. Ich habe vor einigen Jahren mit einer Kollegin zusammen einen Sonderbericht gemacht für Newsweek, um zu gucken, wann funktionieren eigentlich Diversity- und Inclusion-Maßnahmen? Wann gelingt es eigentlich, eine bessere Repräsentanz in Unternehmen herbeizuführen? Und eine Sache, die wesentlich war, damit Unternehmen Fortschritte machen, war ein vernünftiger Business Case. Und der Business Case heißt halt nicht, ich berücksichtige den Arbeitsmarkt, Innovation entsteht besser, wenn Menschen verschieden sind, unsere Kunden sind vielfältig und wollen sich repräsentiert sehen, auch innerhalb der Unternehmen, sondern ich brauche als Organisation ein klares Verständnis, warum tue ich das eigentlich und warum lohnt sich das? Und was wir dabei festgestellt haben bei meiner großen Befragung, ist, dass diejenigen Unternehmen, die sagen, wir beziehen Vielfaltskriterien ein, wenn wir Kundenansprache machen, wenn wir Innovationsteams aufstellen. Das waren auch diejenigen Unternehmen, die gesagt haben, wir erreichen unsere Diversity and Inclusion Ziele. Und wir haben daraus geschlossen und konnten daraus sehen, dass in dem Moment, wenn ich merke, dass es sich lohnt, wenn es wirklich ein zentraler Teil meiner Unternehmensstrategie ist, wenn ich merke, wenn die Menschen unterschiedlich sind und die Gelegenheit haben, das einzubringen, dann merke ich auch, dass es sich rechnet. Und dann ist das auch keine Frage mehr, setze ich meine Maßnahmen fort? Ganz einfach, weil ich weiß, lohnt sich. Aber solange ich mich darauf beschränke, das als, so als Feigenblatt zu machen oder als Spaßveranstaltung Diversity Inclusion zu machen und dann zu sagen, Herr Gott, jetzt haben wir unseren, wir hängen die Regenbogenfahne raus und wir haben unsere internationalen Tage, Wochen in unserer Kantine und wir haben ein aktives Frauennetzwerk und das macht was weiß ich für Aktivitäten, dann sind das ja, das tut niemandem weh, das macht Mühe. Das beschäftigt irgendwelche Menschen, aber irgendwie ist das doch alles auch ganz lustig. Das hat mehr so einen Festival-Charakter als tatsächlich eine strategische Komponente und das tatsächlich Unternehmen verändert. Und deshalb glaube ich, das ist was ich in vielen europäischen Unternehmen sehe. Diese Art von Aktivitäten, wo man unendlich viel tut, aber kein klares Verständnis davon hat, warum mache ich das eigentlich? Welche Maßnahmen sollen eigentlich was erreichen? Was ist eigentlich das Ziel? Was ist denn eigentlich meine Strategie? Und ob ich das dann tue oder lasse, das spielt im Prinzip keine Rolle. Und deshalb glaube ich, also ist meine Sorge, meine Befürchtung, dass europäische Unternehmen weitermachen werden und dass sie trotzdem keine maßgeblichen Erfolge erzielen. Und wenn ich mir angucke, es sind ja nicht nur die USA, die mich im Augenblick nachts quasi nicht schlafen lassen. Wenn ich das Bild der Unionsparteien sehe, die Verhandler, kein generisches Maskulinum, der Unionsparteien, die sagen, sie möchten jetzt das Land neu aufstellen. Wie kann das sein?
Die können es nicht.
Ich meine, wie kann der Eindruck entstehen, das wäre okay? Wie kann man glauben, wenn da eine Runde von älteren Männern sitzt, dass die jetzt für Aufbruch stehen und was ganz Großes erreichen? Da ist doch was.
Wieso steckt man die einzige falsch. Frau sofort ins Familien? Ressort, also es ist krass, ja. Ja, also das heißt, ich höre darauf gar nicht so viel Hoffnung und was wie so häufig fehlt, ist letztendlich auch das tiefe Verständnis und der Business Case, ja. Also das Ganze muss sich irgendwo auch rechnen. Und warum rechnet sich das? Das ist halt bei diesem ganzen schönen Malerei irgendwie zu kurz gekommen. Ne? Vielleicht nochmal so ein Aspekt in die Zukunft. Du hast in deinem Buch ja auch darüber geschrieben, darüber haben wir auch schon gesprochen, aber diesen Aspekt hatten wir halt noch nicht. Wenn wir in die Zukunft gucken, da kommt KI, du hast auch den Trend beschrieben, den ich auch sehe. Ne? Jeder kauft sich seinen AI-Freund und Frauen und Männer entwickeln sich gerade sehr unterschiedlich, auch politisch. Also man kann sagen, Frauen sind politisch nicht radikal, nicht so radikal. Genau, und gleichzeitig gibt es diese KI, also diesen Rückzug in, naja, also wenn ich mit Menschen schon nicht reden kann, dann mit KI. Also was passiert da auch, wenn man das mit diesem Thema verbindet? Was ist so deine Idee, deine Gedanken dazu?
Ich glaube, die Möglichkeit ist eben sehr, sehr groß, sich inzwischen die Welt so zu machen, je nachdem, wo ich stehe, sich die Welt so zu machen, wie ich sie möchte. Ganz genau. Ich suche mir meine KI-Freundinnen und Freunde, die das sagen, was ich höre. Ich ziehe mich in meine eigene Bubble zurück. Und da ist die Welt in Ordnung und ich ignoriere den Rest der Welt. Also ich glaube, dass es wichtig wird, dass wir besser streiten können, dass wir besser in der Lage sind, unterschiedliche Sichtweisen auszutauschen und zuzuhören und zu verstehen. Also das ist eine Sache, die mir Hoffnung macht, dass es im Augenblick ja mehr Bewegungen gibt, die unterschiedliche Menschen zusammenbringen, um zuzuhören. Also eine Plattform ist ja Mehr Demokratiewagen, die ein Programm haben oder eine Maßnahme haben, nennt sich Sprechen und Zuhören und dann spricht man und man hört zu. Ein sehr, sehr klares, erstaunlich, ne? Ja. Wo man eben wirklich dann mal Meinungen ausgesetzt ist, die man ganz, ganz schrecklich findet, aber es gibt Regeln und ich höre mir das halt an und ich merke, was das mit mir macht und ich setze mich damit auseinander. Und ich glaube, dass das Bewusstsein dafür steigt, dass es Formate dafür geben muss, damit wir unterschiedlichen Menschen zuhören, dass dieses Bewusstsein steigt, finde ich toll. Dass es mehr Menschen gibt, die bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich toll. Und wenn das noch stärker zu einer Bewegung wird, das gibt mir Hoffnung. Was anderes, was mir Hoffnung gibt, ist, dass ich eben wirklich immer mehr Männer sehe, die sagen, da passt was nicht. Was hier abläuft, das funktioniert nicht, das kann nicht sein. Und die sich selbst hinterfragen, die sich nicht mehr einfach versuchen, die Welt innerhalb ihres Kreises zu erklären, sondern mit unterschiedlichen Menschen sprechen. Und was mir, mein Gott, ich meine, das ist vielleicht sarkastisch zu sagen, dass mir das Hoffnung gibt. Aber wenn ich sehe, was im Augenblick in den USA passiert, dann haben wir nicht nur die Rechte der Frauen, die mit Füßen getreten werden und die Rechte der unterschiedlichsten Minderheiten. Aber wenn ich sehe, dass im Augenblick zum Beispiel in Florida darüber diskutiert wird, dass 14-Jährige Nachtschichten arbeiten sollen, dürfen sollen unter der Woche, dann merke ich doch ganz schnell, dass da einfach eine Gesellschaft entsteht, in der die einen nachts arbeiten und in der Schule versagen werden, weil sie ihre Familie ernähren müssen. Und die Reichen werden das angucken, werden davon profitieren und werden sich nachher zurücklehnen und sagen, ja, wussten wir immer, die Gene ist ja schade und werden sich darauf zurückziehen, dass eben diejenigen Menschen, die es nicht schaffen, dass das nicht so gedacht war und dass die es einfach nicht drauf haben. Und wir könnten das heute natürlich auch in sehr, sehr vielen Schwellenländern sehen, dass das eine Entwicklung die ist, die stattfindet. Aber ich kann mir vorstellen, dass das Bewusstsein für diese eklatanten Ungerechtigkeiten größer ist, wenn es in einem ehemals befreundeten Land stattfindet, dem wir uns so viel näher fühlen.
weil diese Menschen in diesem Land ja schon mal in eine bestimmte Richtung gedacht haben und auch eine bestimmte Freiheit erlebt haben. Und es gibt mir auch Hoffnung, ne? Also ich bin auch zwischen, das sagen ja auch viele, da, das ist eine Komödie, die da stattfindet, ne? Aber es ist eigentlich auch eine Tragödie. Und es ist vielleicht auch der Weckruf, dass man da wirklich was tun muss.
Also ich hatte das Gefühl, dass die erste Trump-Amtszeit noch zum Teil als Komödie betrachtet wurde und dass da noch so der Eindruck war, das ist ja irgendwie schräg und der Reality-Star und Himmels Willen guckt, was er tut.
Aber was jetzt passiert, ist einfach krass, ne? Also das ist so, ich glaube für manchen, also mir geht's halt so, wenn du das alles verstehst und wenn du das, was warum und weshalb und ne, welche Bedürfnisse da eine Rolle spielen, wenn man das alles so sieht, du kannst es kaum glauben.
Ja, genau. Du kannst
es kaum glauben. Und bei dem, was du gesagt hast, was dir auch Hoffnung gibt, ne, es reden immer mehr, es gibt miteinander reden. Es sind natürlich Menschen, die von ihrer persönlichen Entwicklung ja in diesem Sinne auch in der Lage sind, das zu tun. Und wir haben auf der großen Bühne Menschen, die nicht in der Lage sind, das zu tun.
Ja, wobei ich denke, das Problem ist, die wären schon in der Lage, das zu tun, aber es ist eben nicht in ihrem Interesse. Sie haben eben nicht den Wunsch.
Genau, wichtiger Punkt. Es ist nicht in ihrem Interesse. Ich bin der Meinung, sie wären wahrscheinlich auch gar nicht in der Lage. Aber es ist auch nicht in ihrem Interesse. Und deswegen an dieser Stelle der Aufruf, den ganzen Podcast zu hören. Wir tauchen hier in die Tiefen von Chancengleichheit, also nicht dieses plumpe Diversity. Es lohnt sich wirklich dran zu bleiben und diesen Podcast, den ich mit dir aufgenommen habe vorher, der ist jetzt beleuchtet dieses Thema aus vielen, vielen Facetten. Es ist wahnsinnig wichtig. Ich hoffe, Menschen hören zu und ich hoffe, Menschen haben auch das gehört, um das als Aufruf zu verstehen, dass wir handeln müssen und keine Kosmetik betreiben, sondern wirklich in die Tiefe gehen. Also das letzte Wort ist bei dir, Veronika, aber als Info, es geht ja danach noch eine Stunde weiter.
Ich kann nur sagen, es hat Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich fand, es war ein sehr anregendes Gespräch, das in erstaunliche Richtungen zum Teil gelaufen ist. Und ich glaube, dass es Menschen, die zuhören, genauso viel Spaß macht wie uns.
Also bleibt jetzt dran, unbedingt, es geht.
Unbedingt.
Liebe Veronika Hucke, du bist gerade in Frankfurt, richtig?
Ganz genau.
Und wir kennen uns, wie so viele meiner Gesprächspartner und Partnerinnen, schon ein paar Jährchen. Und ich habe auch mitverfolgt, was du so tust, Bücher geschrieben und du bist ja eine totale Diversity and Inclusion Expertin. Magst du dich unseren Hörer und Hörerinnen einmal vorstellen?
Sehr gerne. Ich habe dich kennengelernt, als ich dabei war, meiner Karriere eine neue Wende zu geben. Ich habe 20 Jahre lang in Konzernen gearbeitet, gut 20 Jahre lang war zuerst bei HP, dann war ich bei Alcatel, bei Xerox und bei Philips. Überwiegend im Kommunikationsbereich und am Ende als weltweite Verantwortliche für Diversity and Inclusion bei Philips in Amsterdam. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich für mich beschlossen, dass es Zeit ist, was Neues zu machen, dass ich Lust habe auf was anderes und war mir noch unsicher, ob ich mich traue, mich selbstständig zu machen und ob das das Richtige für mich ist. Und habe damals mit dir einen Workshop gemacht und das war sehr spannend, sich neue Fragen zu stellen, auf eine andere Form mit sich selbst auseinanderzusetzen und habe dann den Sprung gewagt, habe mich vor gut 10 Jahren selbstständig gemacht, berate seitdem Unternehmen im Bereich Diversity, Inclusion, Vielfalt und Chancengleichheit und musste mir natürlich zuerst mal auch eine Plattform suchen, musste überlegen, wie komme ich eigentlich dahin, dass mich Organisationen finden, dass mich Kunden finden und ich nicht nur Klinken putzen muss und habe dann angefangen zu publizieren. Auf der einen Seite, weil es eine tolle Marketingmaßnahme ist, auf der anderen Seite, weil es mir die Chance gegeben hat, tief in Themen einzusteigen, die mich interessieren, auf Fragen einzugehen, von denen ich der Überzeugung war, auf die Antworten hat die Welt gewartet. Und habe dann 3 Bücher geschrieben. Zuerst eins bei Springer Gabler zum Thema Strategieentwicklung, dann eins zum Thema Führung und jetzt aktuell das letzte, das stärker eine gesellschaftspolitische Dimension hat über Geschlechterstereotype. Ja, Ansonsten berate
sehr,
ich
sehr, sehr gut geschriebene und verständliche Bücher. Ich habe sie tatsächlich auch alle gelesen.
Das freut mich sehr.
Wo wir beim Thema sind, Diversity. Und ich glaube, damals vor 10 Jahren, wo wir diesen Workshop gemacht haben, weiß ich gar nicht, wie ich darauf reagiert habe, ob ich sofort verstanden habe. Aber ich glaube, das wäre mal der erste Punkt. Wir wollen mal uns diesen Begriff nähern. Was ist das denn überhaupt, Dapti? Also viele klettern hier sofort auf den nächsten Baum, wenn sie das hören, weil sie damit bestimmte Dinge assoziieren. Was ist es, wenn du da das ganz einfach und bildlich erklärst?
Also, als ich noch bei Philips war, sind mir Menschen begegnet, die mir voller Stolz erklärt haben, sie hätten es jetzt kapiert. Diversity, das wären Frauen. Und Inclusion, da ging es um Schwule. Und
tatsächlich?
So
okay.
Nicht. Und ich glaube, seitdem fehlt immer noch eine ganze Menge an Klarheit. Und deshalb spreche ich von Vielfalt und Chancengleichheit. Diversity heißt, dass Menschen unterschiedlich sind und dass wir uns hoffentlich an diesen Unterschieden freuen und diese Unterschiede als Chance sehen, weil verschiedene Menschen verschiedene Perspektiven bringen. Inclusion heißt, ja, Chancengleichheit, dass ich mich darum bemühe, andere Menschen zu hören, andere Menschen zu sehen, anderen Menschen Möglichkeiten zu eröffnen, sodass sie, ja, dass sie faire Aufstiegschancen haben und dadurch eben in gleichem Maße einen Beitrag zum Erfolg von Unternehmen leisten können.
Also es geht nicht nur um Geschlechtsidentität, es geht nicht nur um biologische Unterschiedlichkeit, es geht nicht nur um ethnische Vielfalt, es geht auch um Aspekte der Teilhabe grundsätzlich, oder? Wie würdest du das formulieren?
Also im Endeffekt geht es eben darum, verschiedene Menschen im gleichen Maße Chancen haben und beitragen können. Und verschiedene Menschen können eben wirklich ganz verschieden sein. Und es wird ganz oft, wenn ich in Unternehmen, wenn ich in Organisationen gucke, die fangen an mit dem Thema Frauen, anschließend sehr, sehr oft LGBTQI, also Schwule, Lesben, Transgender-Menschen, queere Menschen und als ein Schwerpunkt, dann wird oft über das Thema Generationen gesprochen, es wird über, wie du gesagt hast, verschiedene Ethnien, also unterschiedliche kulturelle Hintergründe gesprochen. Im Moment ist auch ein hoher Fokus auf der sozialen Herkunft, also komme ich aus einer etablierten, reichen, bildungsbürgerlichen Familie oder aus armen Verhältnissen, und all das sind Aspekte, die mich prägen, die einen Einfluss darauf haben, wer ich bin, wie ich mich verhalte, in welchem Kontext ich mich wohlfühle und mich traue, tendenziell das Wort zu ergreifen. Es geht aber auch um Aspekte, also wenn ich mit Organisationen arbeite, zeigt sich ganz oft auch Fragen wie, wo sitzen denn Menschen? Sitzen die in der Konzernzentrale oder sitzen die irgendwo auf dem flachen Land oder in einem anderen Büro einen großen Einfluss darauf hat, werde ich gesehen, werde ich gehört, kriege ich mit, was in der Organisation passiert. Es geht um introvertierte, extrovertierte Menschen. Deshalb halte ich es für so wichtig, dass man weggeht von diesem immer mehr Schubladen aufmachen und immer mehr Menschen in verschiedene Schubladen zu stecken, um dann von Zeit zu Zeit reinzugucken und zu fragen, ach, habe ich an die auch gedacht? Sondern sich zu überlegen, wie kann ich denn ein Umfeld schaffen? Wie kann ich wertschätzend mit verschiedenen Menschen umgehen? Was gibt es denn für Herausforderungen, denen Menschen begegnen? Und wie kann ich vielleicht mit dem gleichen Ansatz, mit der gleichen Idee, mit den gleichen Verhaltensänderungen ganz unterschiedliche Gruppen glücklicher machen oder ganz unterschiedliche Menschen glücklicher machen und denen bessere Chancen einräumen?
Ja, da regt sich in mir so ein kleiner Widerstand beim glücklicher machen, weil ich persönlich glaube, dass unsere Arbeitswelt nicht dafür da ist, Menschen glücklich zu machen und glücklich sein, sich, ja, positive Psychologie in gewisser Weise lässt sich das messen. Aber das ist ja so individuell, was jemand als Glück empfindet. Und ich finde das Streben, da habe ich so einen Widerstand.
Einverstanden. Ich ziehe den Begriff Glück zurück.
Und ich würde, glaube ich, auch nochmal das Thema, was oft an dieser Stelle dann entsteht, diese Gleichmacherei. Und du hast den Aspekt Introversion, Extroversion zum Beispiel genannt, ne? So meine persönliche Erfahrung hat natürlich auch viel damit zu tun, dass ich Menschen kennengelernt habe, die zum Beispiel extremere Stärken haben, die hochbegabt sind oder die langsamer als andere sind oder die durch die Corona-Folgen unter Fatigue leiden, oder es sind ja unterschiedliche Themen, die da eingebracht werden. Und was bei mir immer, also neben dem Glücklichsein, woran ich nicht glaube, hochpoppt, ist das Thema Gleichmacherei. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, weil Gleichmacherei führt dazu, dass bestimmte Leistungsträger vielleicht auch nicht mehr berücksichtigt werden oder man unter den Möglichkeiten ist, oder? Wie siehst du das? Oder die Forschung, wie blickt die da drauf?
Es geht gar nicht um Gleichmacherei.
Nee, ne?
Weil unterschiedliche Menschen, wie du sagst, verschiedene Bedürfnisse haben, verschiedene Anforderungen haben, verschiedene Leistungsbereitschaft im Zweifelsfall auch haben, verschiedene Prioritäten haben, sondern es geht darum, vergleichbare Chancen einzuräumen oder gleiche Chancen einzuräumen. Und das mache ich eben nicht dadurch, dass ich sage, so wird das bei uns gemacht, jetzt seht mal zu, hoffentlich passt das für alle, sondern dass ich mir Gedanken mache, was für Anpassungen sind möglich und was für Anpassungen sind nötig. Und zum Beispiel ein Beispiel, das ich sehr mag. Wahrscheinlich waren wir alle in unserem Leben schon in unendlich vielen Besprechungen, in irgendwelchen Meetings, wo es dann plötzlich darum ging, jetzt entwickeln wir gemeinsam eine neue, originelle Idee, ein Brainstorming. Ich bin ziemlich extrovertiert und ich habe normalerweise zu allem eine Meinung, die ich wirklich gerne äußere. Aber selbst mir passiert es dann immer wieder, dass eine Diskussion losgeht, die Ersten werfen sich richtig ins Gemenge, die Gedanken entwickeln sich immer weiter und wupp ist das Thema an der Stelle, wo ich dann irgendwo stehe und denke, ich hatte eigentlich nochmal eine ganz andere Idee, ich hatte eigentlich nochmal einen ganz anderen Beitrag, ich wollte eigentlich noch einen ganz anderen Punkt machen, aber das passt jetzt ja nicht mehr und dann lasse ich es sein. Und jetzt kann man sagen, Himmels Willen, ich rede so oft, dann macht das nichts, wenn ich von Zeit zu Zeit mal schweige und das ist bestimmt wahr, aber natürlich gehen durch sowas Ideen verloren. Es kann passieren, dass ich galoppartig eine Idee entwickelt, eine Lösung entwickelt und ganz wichtige potenzielle Barrieren oder Probleme übersehen werden, weil alle in wunderbarer Einmütigkeit finden, das ist jetzt klasse. Und alle, die Bedenken haben und sagen, ich bin mir nicht sicher, schlicht nicht mehr zu Wort kommen oder das Gefühl haben, eben Gelegenheit verpasst, das ist jetzt irgendwie auch schade. Wenn ich dann hingehe und sage, okay, das ist ein Problem, das ist eine Gefahr und das ist mir bewusst und ich möchte eine intensive Diskussion haben, und ich möchte wichtige Punkte nicht vergessen, dann lohnt es sich zum Beispiel hinzugehen und zu sagen, okay, wir fangen an mit einem stillen Brainstorming. Das heißt, wir geben uns 2-3 Minuten und in denen überlegen wir mal alle miteinander individuell, was ist denn das eigentlich, was mir zu dem Thema einfällt und was ich wichtig finde. Und dann schreibe ich das auf eine Karte. Und bevor ich dann eine Diskussion gehe, werden entweder die Karten geclustert, gesammelt oder auch einfach nur erstmal behalten. Aber dann wird eben durchgeguckt, doch mal bevor es richtig darin geht, eine Lösung zu entwickeln und über eine Lösung zu entscheiden. Zuerst mal hinzugehen und zu gucken, haben wir eigentlich wichtige Aspekte berücksichtigt? Haben wir sie bedacht? Haben wir alle gehört? Ist das das, was wir jetzt machen, das Beste, was wir können? Oder haben wir eine bessere Idee, wenn wir mehr andere einbeziehen? Und das heißt ja nicht, dass diejenigen mit den sensationellsten Ideen damit ausgebremst werden. Das heißt nicht, dass man nicht aufeinander aufbauen kann, um was Großes zu erreichen. Sondern es heißt einfach nur, ich gebe allen eine Chance beizutragen, selbst wenn sie nicht zu den schnellsten, zu den lautesten oder zu den Muttersprachlern gehören.
Da entsteht bei mir direkt so ein Bild von so einer Verwaltungsorganisation mit so Meetings und da sind dann Gleichstellungsbeauftragte dabei. Da habe ich öfter erlebt, dass dieses jeder kann etwas beitragen auch ganz schön kontraproduktiv sein kann. Weil ich glaube, mancher Beitrag wird nicht gehört, ist aber möglicherweise mehr wert im Sinne auf das, was ich sag jetzt mal erzeugt, erzielt werden soll, als andere. Das liegt daran, dass manche Menschen vielleicht schlichtweg mehr Erfahrung haben. Und das liegt daran, dass manche Themen schlichtweg alle 10 sagen was, inklusive Diversity-Beauftragte, hinsichtlich beispielsweise der Einstellung von jemand. Also nur ein Beispiel, ne? Sollen wir jemand einstellen, der Mensa-Mitglied ist und dann auch noch zusätzlich in eine Stufe, gibt's ja TVÖD, verschiedene Stufen, ne? Niedriger eingestuft werden sollen, ne? Sollen wir sie einstellen? So, und dann, ne? Alle sagen was. Und ist das wirklich zieldienlich, dass sie das tun?
Also
ne, weil, kannst du dir die Situation
ich ringe im Augenblick
vorstellen
noch mit deinem
und die Diversity-Beauftragte, meistens weiblich, sagt auch was.
Ich kann dir sagen, als ich noch bei Philips war, hatte ich eine Kollegin, die hat mir mitgeteilt, dass sie es doch sehr hilfreich findet, wenn ich in den Meetings sitze, denn jedes Mal, wenn sie mich sieht, würde ihr der Schreck in die Glieder fahren.
Ja,
ich meine, das ist nicht meine bevorzugte Rolle gewesen, aber ihr würde der Schreck in die Glieder fahren und sie würde denken, ach, da ist ja noch was, vielleicht sollte ich noch mal darauf gucken. Und ich glaube, die noch mal innehalten und sich zu überlegen, vielleicht sollte ich noch mal drauf gucken, ist bestimmt gut. Meine Kollegin und ich, wir hatten ein tolles Verhältnis zueinander und ich glaube, auch das ist wichtig. Denn in dem Moment, wenn da natürlich von der Diversity-Beauftragten gesprochen wird und alle sich schon denken, um Himmels Willen, die sagt dann auch noch was, das ist eine elende Ausgangsposition. Also ich glaube, dann kann man sich das auch schenken, denn dann wird sie entweder ignoriert werden oder es wird irgendwie ein Zwang bestehen, dass man ihr folgt und einer Meinung Rechnung trägt, die vielleicht wirklich irrelevant sein kann. Also ich würde da gerne nochmal auf deinen Ausgangspunkt zurückgehen. Also deshalb, ich glaube, dass gute Diversity and Inclusion Beauftragte eine wichtige Rolle haben, wertschätzende Organisationen haben sollten, wenn aber auch ihre Rolle klar ist, der Beitrag, den sie leisten, klar ist und sie die Möglichkeit haben, da zu wirken, wo es Sinn macht. Der Aspekt, der bei mir aber vor allem noch hakt, ist die Frage, geht es denn ausschließlich um Erfahrung? Also ich habe eben auch schon, ich meine, wir haben so viele Einstellungssituationen, wo nachher irgendjemand einstellt, der wahnsinnig viel Erfahrung hat oder der Einstellende hat oder die Einstellende haben wahnsinnig viel Erfahrung und denken sich dann, naja Gott, und das ist mein Job, so habe ich den bisher gemacht, das ist meine potenzielle Nachfolge, die sollen das auch weitermachen und dass damit jeder Gedanke daran, dass man Dinge anders machen könnte, dass sich die Welt um uns herum verändert, absolut einfach vom Tisch gewischt wird, weil im Zweifelsfalle Hans das Gefühl hat, dass doch bitte Hänschen sein Erbe schützt und sich keine Gedanken darüber macht, wie vielleicht was besser gehen würde. Und deshalb glaube ich, Erfahrung ist ganz, ganz viel wert. Aber Erfahrung darf eben auch nicht zum Hemmschuh werden.
Genau, und in der beschriebenen Situation könnte Diversity natürlich auch sagen, ne, warum sollen wir nicht jemand einstellen, der jetzt eigentlich von den formalen Qualifikationen überqualifiziert ist. Also könnte natürlich auch unterschiedlich wirken. Was ich vor allen Dingen meine, ist halt diese Abstimmungssituation. Ne? Also jeder sagt was und jede Stimme hat das gleiche Gewicht. Und ich finde, es gibt Situationen, in denen man schlauere Entscheidungssysteme bauen muss. Ne?
Ja, ich glaube, dass, also wenn wir uns angucken insgesamt den Bereich Vielfalt und Chancengleichheit, es wird ganz, ganz oft auf Einzelsituationen geguckt. Habe ich in einer Einzelsituation die richtige Entscheidung getroffen? Habe ich in einer Einzelsituation alle Möglichkeiten bedacht? Und das hilft ganz wenig weiter, weil wir dann zu solchen anekdotischen Situationen kommen oder weil wir im Zweifelsfalle ganz, ganz viele Einzelentscheidungen auch individuell begründen können. Und spannend wird es erst, wenn wir uns einen größeren Kontext angucken. Mhm. Also wenn auf eine Position, wir haben eine spezielle Position, wir haben ein klares Profil, wir brauchen bestimmte Kompetenzen, wir haben ein Bewerbungsspektrum und alle, die wir bisher haben, sind weiße Männer Mitte 40, dann zu sagen, jetzt aber nochmal richtig suchen gehen, damit wir noch jemanden finden, der anders ist, kann eine hilfreiche Übung sein. Wenn vorher jemand seinen Job nicht gemacht hat, muss es aber nicht unbedingt sein. Mhm. Wenn ich aber 10 Stellen besetze und in allen 10 Stellen habe ich immer nur weiße männliche Bewerber, die Christian heißen und Mitte 40 sind, dann zeigt mir das, irgendwas ist im System kaputt. Und dann lohnt es sich, Gedanken darüber zu machen, was machen wir denn da grundsätzlich falsch? Warum taucht denn bei uns niemand anders auf? Warum haben wir denn keine anderen Perspektiven? Warum glauben wir denn, dass der 45-jährige Christian der Einzige ist, der uns weiterbringen kann? Mhm. Und deshalb ist es aus meiner Sicht viel spannender, eben wirklich das große Bild zu verstehen und dann zu gucken, ist das das, was wir haben wollen? Ist das das, was unserer Realität und unseren Bedürfnissen entspricht? Und dann kann ich es lassen. Oder ich sage, Himmels Willen, irgendwas fehlt uns. Da ist was, das haben wir übersehen, das haben wir nicht kapiert. Und dann ranzugehen, das Thema systemisch zu lösen und zu gucken, wie muss ich Strukturen verändern? Und dann taucht nämlich im Zweifelsfalle in verschiedenen Situationen, tauchen auch bunte und verschiedene Menschen auf. Und dann kann ich da anders damit arbeiten, als wenn ich hier in dem Einzelfall um jeden Preis sage, jetzt müssen aber alle noch mal was gesagt haben.
Genau, ich glaube auch der systemische Blick, der vielen ja unglaublich schwer fällt, weil wir von Natur aus auf Einzelsituationen schauen. Ne? Da ist jemand bevorzugt, benachteiligt und so weiter und wir haben diesen Einzelcharakter im Blick. Und der systemische Blick ist natürlich deutlich anstrengender. Ne? Er erfordert, dass wir auf Muster gucken, dass wir auf Zusammenhänge gucken, auf wechselseitige Beeinflussung, dass wir strategisch blicken. Da ist so meine Hypothese, dass das tatsächlich nicht gelernt ist und einige Leute das auch einfach nicht beherrschen. Und da frage ich mich dann, ne, was kann man da machen, ne, um diesen systemischen Blick auch zu fördern? Hättest du da eine Idee?
Ja. Habe ich.
Hast du? Das ist super.
Also mein Vorschlag dazu ist immer ganz, ganz simpel, weil ich Ich meine, das Frustrierendste, was einem ja auch passieren kann, ist, du hast dich wahnsinnig dafür stark gemacht, es kommt zu irgendeiner Entscheidungssituation, jetzt hast du irgendwo noch eine Frau rausgezogen, die mit in dem Panel ist. Und dann guckst du dir deine Menschen an, die du für eine Position befördern könntest zum Beispiel, und stellst fest, ja Gott, der 45-jährige Christian oder Thomas ist halt doch die beste Wahl. Kann ja passieren, spricht ja nichts dagegen. Ich glaube, dass viele Unternehmen zu konzentriert darauf sind, auf diese angeblichen Entscheidungsmomente zu gucken und dabei völlig ausblenden, dass ganz, ganz viel passiert, bevor es zu einer Entscheidung kommt. Und dann drehen sie rum an dem, wie besetzen wir das, wie strukturieren wir die Interviews, ist wichtig. Wie kriegen wir den Kandidaten- und Kandidatinnenpool zusammen? Vergessen ganz, dass Menschen, bis es zu dieser Entscheidung kommt, unterschiedliche Erfahrungen machen. Und dass es sich eigentlich lohnt, vorher zu gucken, wie können wir denn dafür sorgen, dass verschiedene Menschen vergleichbare Erfahrungen machen? Oder dass wir nicht eben innerhalb des 2 Jahre, bevor wir die Entscheidung treffen, Weichenstellungen haben, die wir einfach umgehen könnten. Und das ist also zum Beispiel eine Möglichkeit. Das fängt an bei diesen Meetings, bei denen ich dafür sorge, dass ich verschiedene Menschen höre. Denn wenn ich immer nur auf die Extrovertierten höre, dann werde ich feststellen, naja, Christian hat wieder mal richtig was Schlaues gesagt und Veronika und Svenja haben ja still da gesessen und von denen war ja mal wieder nichts zu hören. Dann habe ich jetzt festgestellt, der hat was Schlaues gesagt. Dann denke ich mir, ach Gott, und ich meine, jetzt habe ich doch ein großes Projekt und das war ja schon ziemlich eindrucksvoll, was er da berichtet hat. Jetzt soll er auch das Projekt übernehmen. Und dann fällt mir auch, ach ja, und bei dem Projekt ist ja ganz wichtig, dass er Menschen kennenlernt, weil andere können Beitrag leisten und dann öffne ich Türen, dann mache ich Vorstellungen, dann öffne ich mein Netzwerk. Im Endeffekt ist es dann so, dass wenn es dann um die Beförderung geht, hat dann halt unser armer Christian, der nicht ganz so arme, hat schon ganz viele Leute kennengelernt, hat die maßgeblichen Erfahrungen gemacht, hat die richtigen Projekte, war im Ausland tätig. Naja Gott, während Svenja und Veronika halt in den Meetings immer still dabei saßen und deshalb grundsätzlich übersehen wurden. Deshalb hilft es einem unglaublich, also gar nicht auf einem theoretischen Niveau über systemisches Denken nachzudenken, sondern zu gucken, auf welcher Basis treffen wir denn Entscheidungen? Was ist denn nachher das, was jemand mitbringen muss? Und was sind Voraussetzungen dafür, dass diese Person das mitbringt? Und wie kann ich es gestalten? Was muss ich eventuell, was meine Stellschrauben, damit das unterschiedliche Menschen mitbringen können? Und dann wird's relativ simpel. Also dann spreche ich eben über andere Meetingkultur. Und das ist ganz oft auch auf Teamebene leichter zu gestalten, als zu sagen, wir machen all unsere Personalprozesse neu.
Ja, ich meine, dass es aber auch noch mehr braucht. Also ich glaube, es braucht auch systemische Weichenstellung. Also wenn ich so an einige Beispiele denke, wurde dann auch mit einem Diversity- und Inclusion-Konzept und so weiter dafür gesorgt, in Anführungsstrichen, dass zum Beispiel eine junge Frau mittleren Alters mit migrantischem Hintergrund und vielleicht nicht weißer Hautfarbe und so weiter. Und dann möglicherweise auch noch LBTG und so weiter. Dann tatsächlich mal befördert wird in die Kategorie der Christians und Peters und Thomas. Aber läuft da komplett auf. Also das ist ja, das heißt, es reicht ja nicht. Ne? Diese Entscheidungsstrukturen sind wichtig, aber es braucht danach ja noch was. Ne? Weil das System macht die Leute platt. Also die Reden, das kenne ich ja bei den geschulten, du bist ja auch so eine Konzernpflanze und ich habe so viele Konzerne erlebt, die können reden ohne Ende. Ne? Die reden auch alle von Gleichberechtigung und Gleichmann, ne? Alle. Aber wie sie sich verhalten, das merken sie noch nicht mal. Ne?
Ja.
Also deswegen, das reicht nicht, oder?
Also ich brauche einen systemischen Ansatz und ich muss auch also gerade in Konzernen darauf gucken, wie sind denn meine Prozesse und was läuft eigentlich ab? Gibt es eigentlich, lebe ich die Prozesse eigentlich so, wie sie aufgeschrieben sind? Oder das ist reine Theorie und im Endeffekt gucke ich, wenn ich jemanden eine neue Stelle zu besetzen habe, wen ich gut kenne und hole mir irgendeinen Buddy da rein und niemand sonst hat eine Chance.
Ich lasse die Leute auflaufen. Die Situation ist ja eher so, man setzt da tatsächlich mal einen anderen Akzent, gesteuert von der Personalabteilung. Aber dieser andere Akzent kann gar nicht sich entfalten, weil das System so stark ist.
Absolut. Und das ist ja das eine, was bei mir ankommt von dem, was du sagst, ist ganz klar, dass wenn ein Unternehmen das Gefühl hat, dass Diversity Inclusion etwas ist oder wenn Führungskräfte in der Organisation das Gefühl haben, das ist was ihnen widerfährt. Das hat mit ihnen nichts viel zu tun, sondern das ist was, das wird ihnen aufgedrückt und sie tragen es nicht mit. Und dann wird es natürlich zu einer Katastrophe. Und wie oft das passiert, das sieht man ja in vielen Untersuchungen, in denen festgestellt wird, dass sich grundsätzlich, also wenn wir jetzt wieder bei Männern und Frauen nochmal bleiben, Karrieren von Männern und Frauen grundsätzlich unterscheiden. Dass Männer ganz oft innerhalb einer Organisation aufsteigen, immer weiter aufsteigen und die nächste Stufe machen und auch in dieser nächsten Stufe erfolgreich sind. Und dass bei Frauen eher so ist, dass sie ein Stück weit aufsteigen, dann kommen sie an, ja Gott, jetzt kann man diskutieren, ist das noch die gläserne Decke, aber auf jeden Fall, dann stecken sie fest. Im Zweifelsfall verlassen sie frustriert das Unternehmen, dann werden auf einer höheren Stufe wieder andere eingestellt von extern, weil das Unternehmen das Gefühl hat, bei uns intern gibt's ja keine guten Frauen. Dann holen sich welche von ihren Wettbewerbern und sagen, hurra, jetzt bei Philips schicken so voller Stolz ein Bild rum, als sie von extern eine neue, sollte ich nicht erzählen, eine neue CHRO eingestellt haben und hatten wohl selber festgestellt, dass sie nicht schreiben dürfen und hurra, sie ist schwarz in der Personalankündigung, sondern es war die einzige Personalankündigung, die ich jemals gesehen habe, in der stand, and here is her picture.
Okay, also normalerweise deshalb, bitte ohne Foto, aber
niemals mit Foto. Okay. Aber in dem Fall musste das Foto dabei sein, um einen zusätzlichen Punkt zu machen.
Ja, ja, bisschen deshalb, Lob, ne? Ja.
Genau, haben wir auch geschafft. Mhm. Also deshalb ist, jetzt habe ich fast den Faden verloren, aber ich habe ihn sofort wieder. Nee, deshalb, Frauen werden dann später wieder eingestellt. Und schaffen es dann vielleicht nochmal eine Stufe hoch, aber nicht unbedingt in den Vorstand. Aber es ist nicht so, dass du diese durchgängige Karriere hast innerhalb einer Organisation, wie es bei Männern vorkommt. Das liegt eben auch daran, dass ganz, ganz oft eben wirklich die Frauen in der Organisation, wenn sie nach oben kommen, weniger geschätzt werden, dass man das Gefühl hat, naja, die bringen es halt doch irgendwie nicht so. Ernsthaft können sie es nicht, weil sie eben auch immer nur auf eine Stufe befördert werden, wenn sie nachgewiesen haben, dass sie das können. Anders als bei Männern, die man aufgrund ihres Potenzials befördert. Das ist sehr, sehr gut untersucht. Deshalb holt man sich von außen, merkt dann aber, ach Gott, die sind ja irgendwie auch wie die Frauen, die wir vorher intern hatten. Das ist auch nicht schön. Und dann fliegen die eben auch wieder raus. Und deshalb dieses jemanden reinploppen und hoffen, dass das irgendwie funktioniert, funktioniert halt nicht. Auch wenn ich das Gefühl habe, ich habe mir jetzt echt was getraut, das war jetzt ein großer Schritt, das war jetzt eine mutige Entscheidung. Da ist ja ganz oft im Hinterkopf schon dieser Eindruck, oh Gott, hoffentlich geht da nichts schief. Und wenn dann irgendwas passiert, dann gehe ich eben nicht mit der Haltung ran, da habe ich nicht genug unterstützt oder kann mal jedem passieren, sondern sage, ja, Mist, ich habe es mir doch gedacht, schon wieder und wupp ist sie wieder weg.
Mhm. Ja. Also ja, das finde ich einfach einen ganz wichtigen Aspekt. Ne? Also die Systeme müssen irgendwie auch gebaut werden. So, anderes Beispiel, ich wurde mal gefragt, ob ich jemand coachen würde, der anderen Frauen tendenziell immer wieder zu nahe trägt. Das ist ja nicht die Person, sondern das ist das System, wo das Problem liegt. Das heißt, das kannst du nicht wegcoachen, weil wegcoachen geht sowieso gar nicht, sondern im Grunde fordert das Einstellungen. Ne? Und ich meine jetzt nicht Bewerbungen, sondern Einstellungen,
Haltung. Systemische
Einstellungen, ne? Veränderungen struktureller Art. Und das wird aus meiner Sicht oft nicht so stark gesehen.
Weil ich da denken würde, dass es beides ist. Also wenn Personen übergriffig sind, dann ist das ja auch eine individuelle Vorstellung davon, was sie für Rechte haben, was sie sich rausnehmen können. Und natürlich wird das befördert in einem System. Aber es gibt in dem gleichen System verhalten sich dann oft ganz, ganz viele Menschen anständig.
Nur die Person nicht.
Genau, also deshalb glaube ich, das ist schon auch individuelle Verantwortung.
Natürlich, aber dass man keine Grenzen gezeigt hat, das sagt ja uns eigentlich alles über das System, ne? Also ich würde sowas habe sowas abgelehnt. Also da sollen die an anderer Stelle arbeiten. Aber kann man natürlich unterschiedlich drauf sehen. Also ich sehe so drauf.
Also das ist auch eine Erfahrung, die ich in vielen Organisationen mache. Eben auch, was wird von wem akzeptiert? Und natürlich ist das ein Riesenaspekt, der Einfluss hat auf das, wer fühlt sich wohl in einer Organisation. Aber ich erlebe es eben oft in Diskussionen und welche Ethics-Hotline, also Meldesysteme, über Übergriffe zu berichten, dass sich Organisationen schwer damit tun, dem nachzugehen. Wenn ich jemanden habe, der gilt als Leistungsträger, als Leistungsträgerin und benimmt sich daneben und hat aber die Zahlen immer abgeliefert und dann kriege ich eine Beschwerde, ist eben auch die Bereitschaft, dieser Beschwerde zu glauben, ist viel größer, wenn die Person vorher schon in Ungnade gefallen ist, weil sie nicht abgeliefert hat, als wenn das jemand ist, der performt. Und den ich doch eigentlich fürchterlich gerne halten würde. Und das sagt natürlich sehr, sehr viel über eine Organisation.
Ja, finde ich auch. Ne? Lass uns mal von Frau Mann zu einem anderen Aspekt kommen, nämlich Alter. Wir sind ja ich bin auf jeden Fall eine alte weiße Frau. Du bist meines Erachtens jünger.
Ich weiß es nicht sicher. Also ich glaube, wir geben uns da nicht viel.
Weiße Frauen. Auf jeden Fall ein Alter, jedenfalls ich, wo man früher auf gar keinen Fall mehr eingestellt hätte. Und auch heute kriege ich das noch häufiger mit, dass es schwierig wird nach wie vor ab 55, teilweise ab 50. Und dass es nach wie vor auch Abfindungsangebote gibt. Du hast mir aber im Vorgespräch gesagt, deiner Meinung nach hat sich schon ein bisschen was getan. Ist das so?
Ja, ich weiß es nicht. Ich habe das im Vorgespräch behauptet und ich bin mir nicht sicher. Also ich kenne in meinem Bekanntenkreis jetzt eine ganze Reihe von Fällen von gerade Frauen über Mitte 50, die interessante neue Jobs gefunden haben, also bei denen, die wirklich gut für sie gepasst haben. Zum Teil haben sie vorher länger gesucht und waren schon relativ frustriert und haben wirklich innerhalb der letzten 2 Jahre was ganz Neues gemacht. Das ist rein anekdotische Evidenz und die lehne ich normalerweise vehement ab, weil ich wirklich glaube, dass so dieses Bauchgefühl und ich habe das gesehen, ich habe das gehört, ich habe das erlebt, ist schön und kann mich persönlich freuen und ich gratuliere meinen Freundinnen von Herzen. Aber damit wird das halt noch kein echter Trend. Und ich glaube, dass meine Furcht vor Bauchgefühl eben getrieben ist durch die Funktion, in der ich unterwegs bin. Und wenn wir über Vielfalt sprechen, spricht eben das Bauchgefühl ganz, ganz oft gegen vielfältige Kandidaten und Kandidatinnen. Und deshalb sollte ich mich da gerade bremsen.
Aber das bringt ja einen sehr interessanten anderen Aspekt nochmal ein, ne? Das Bauchgefühl und unsere Stereotypen und ne, wirtschaftspsychologisch und Abkürzungen und Heuristiken und Bias, die ja dafür sorgen, dass wir irgendwie ein komisches Gefühl haben. Irgendwie glauben wir, dass das nicht funktioniert. Deswegen vielleicht sagst du dazu nochmal was, dass deine Arbeit sehr weit weg von Bauchgefühl gehen muss.
Genau. Das Traurige oder das Großartige am Bauchgefühl ist ja, dass es uns in ganz, ganz vielen Situationen echt den Tag rettet, weil unser Bauchgefühl ist sensationell, weil wir Informationen intuitiv verarbeiten, lange bevor unser Kopf da hinterhergekommen ist und eine rationale Entscheidung getroffen hat. Deshalb wirklich schnell Lösungen finden können, die uns anders nicht zugänglich gewesen wären. Und wenn wir uns angucken, das ist ja so ein Steinzeitverhalten, wird ja oft gesagt. Also wenn wir irgendwo draußen in der Wildnis jemandem begegnet wurden, mussten wir ja schnell ein Urteil fällen. Ist das Freund oder Feind? Und will mir diese Person was tun? Oder ist sie mir wohlgesonnen? Und ist sie in der Lage, kann sie mir gefährlich sein? Deshalb sind wir in unserem Urteil über Menschen sehr, sehr schnell. Und solange wir uns in einem vertrauten Kontext bewegen, bietet uns das wirklich viele Vorteile. Auf der anderen Seite kann uns eben auch dieses schnelle Denken echt in die Irre führen, weil wir ganz oft glauben, dass wir rationale Entscheidungen treffen, aber wir haben keine Informationen sauber durchdacht. Und deshalb ist es so wichtig, wenn wir uns in einem auf unbekannten Terrain bewegen, wenn wir darüber nachdenken, was zu verändern, nicht dem nachzugeben, ja, hat in der Vergangenheit funktioniert und das wird jetzt wieder klappen, sondern Wege für uns zu finden, naja, unser Bauchgefühl zu überlisten und dafür zu sorgen, dass wir tatsächlich eine fundierte Entscheidung treffen. Und ich meine, das Lieblingsbeispiel, glaube ich, von allen Diversity Inclusion Verantwortlichen ist das sogenannte blinde Vorspielen. Ein Experiment, das in Orchestern gemacht worden ist. Lange Zeit waren da ausschließlich, wir sind jetzt leider wieder bei Männern und Frauen, ausschließlich Männer beschäftigt, weil man stereotypisch davon überzeugt war, Frauen können keine gute Musik spielen, haben zu kleine Hände und nicht genug Musikalität. Das hat dazu geführt, die Überzeugung war so stark, dass sie Menschen daran gehindert hat, Frauen an Instrumenten vernünftig zuzuhören. Dass der Nachweis, dass es eben das mentale Image war, das Menschen im Weg stand, hat man erwiesen, als man angefangen hat, dieses blinde Vorspiel, also eine Screen zwischen die Musizierenden und die Entscheidenden zu stellen. Plötzlich wurden Frauen ausgewählt, denn wenn man nicht mehr vor Augen hatte, wie hat denn eine Cellistin bzw. ein Cellist auszusehen, konnte man tatsächlich hören und feststellen, da ist jemand, der spielt tolle Musik und dann war plötzlich das Geschlecht egal. Und deshalb ist es wichtig, dass wir davon wegkommen, unser Bauchgefühl in solchen Situationen zu vertrauen, wenn wir was Neues ausprobieren wollen, sondern dann eben tatsächlich Kriterien schaffen müssen. Also wenn wir jetzt wieder zu den Einstellungen gehen, kann ich das machen, indem ich vorher klar definiere, was ist denn das eigentlich, was ich wirklich möchte. Ganz oft ist es ja so im Einstellungsgespräch, ich gehe da rein, habe mich halbwegs vorbereitet, ich weiß irgendwie, wie der Job aussieht, dann kommt jemand rein und entweder ist mir die Person sympathisch oder sie ist mir nicht sympathisch. Und wenn sie sympathisch ist, haben wir echt ein nettes Gespräch und haben viel Spaß miteinander. Und wenn es mal irgendwie nicht so rund läuft, dann hake ich nochmal nach oder helfe ein bisschen. Und wenn mir die Person am Anfang unsympathisch ist, dann zieht sich das ganze Ding wie Kaugummi und es kommt auch nichts dabei rum.
Naja, das ist ja auch Selbstbestätigungseffekt. Ne? Ich hatte einen Onkel, der war Personalleiter, 40 Jahre, 45 Jahre, keine Ahnung. Und der hat sich nie geirrt. Ne? Das ist natürlich dieses, also du kannst dich natürlich auch nicht irren, wenn du das niemals hinterfragst, wie du dich entscheidest. Ne? Und ich meine halt auch, Talentmanagementsysteme sind ja teilweise eben auch auf den Daten der Vergangenheit aufgebaut. Kennst du da Beispiele, wie da solche Themen auch berücksichtigt werden?
Also was ich natürlich sehe, dass eine ganze Reihe Organisationen ja Versuche damit gemacht haben und sie aufgegeben haben, weil sie tatsächlich festgestellt haben, ja, dass die KI guckt, was ist Profil, was wird vorausgesetzt, wer bringt das tendenziell mit und auf der Basis ungerechte Entscheidungen getroffen hat. Ich meine, wir haben das bei Einstellungen, ich meine, ich habe gerade mal reingeguckt, bei Kreditvergaben, also ja bei ganz vielen KI-gesteuerten Prozessen. Und wenn es nicht gelingt, den Bias aus den Prozessen rauszuholen, geben die halt auch, ja, sind halt die Entscheidungen ganz stark
dadurch geprägt, ne? Also man kann sich auf KI keineswegs verlassen, weil auch der Algorithmus da oft ein Stereotyp eingebaut hat, ne?
Ja, ganz genau. Ja. Und deshalb, es wird immer erforderlich sein, was aber möglich sein könnte, also jetzt KI-gestützt und was ich sehe, wie die Unternehmen erfolgreich sind bei Einstellungen, die abweichen von ihrem eigentlichen Standard ist, wenn sie sich wirklich Gedanken darüber machen, bei dem Job, was soll eigentlich getan werden? Was ist denn eigentlich die Aufgabenstellung? Und wie kann ich das abbilden? Und wenn ich sage zum Beispiel, ich definiere Aufgaben, die eine Person lösen muss im Rahmen eines Vorstellungsprozesses, dann wird plötzlich ersichtlich, kann diese Person, was sie soll, oder habe ich einfach nur die Hoffnung, dass sie das können könnte. Und in dem Moment, also wenn ich vorher Arbeit reinstecke, das sauber zu definieren, dann habe ich halt auch die Möglichkeit, Prozesse zu automatisieren, ohne dass dabei was verloren geht. Setzt aber voraus, dass ich mir wirklich vorher im Klaren bin, was ich möchte und nicht nur einfach denke, ja, wir hatten da eine Person, eine Position, die war besetzt, jetzt hätten wir sie halt gerne irgendwie wieder besetzt, vielleicht mit jemandem, der so ist wie der vorher. Denn dann werde ich wieder einen wie vorher bekommen.
Genau, weil sich die Anforderungen, wir wollen ja auch nochmal das Thema von der Zukunft denken, weil sich die Anforderungen natürlich auch verändern. Also mir ist da so ein Beispiel mal gegenwärtig oder ist mir gegenwärtig, wo es darum ging, jemand in einem Krankenhaus einzustellen, die drei Sprachen fließend sprach, aber eben kein Englisch. Und in der Anforderung war das Englisch. Und wenn man jetzt überlegt, wie verändert sich das Leben im Krankenhaus oder dann kann das sehr sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel Arabisch kann oder ne, und muss nicht unbedingt Englisch können, sondern diese Anforderungen sind dann oft auch sehr starr, nicht bezogen auf die Stelle, wie sie sich auch gerade und künftig verändert. Ne? Insofern das Thema von der Zukunft denken, das fand ich jetzt nochmal einen interessanten und spannenden Gedanken. Was würdest du dazu sagen? Also wenn man, ja, du sagst ja nicht Diversity und Inclusion, sondern drückst das anders aus, Vielfalt
und Chancengleichheit.
Wenn man das von der Zukunft her denkt, was bedeutet das für die Entscheidung heute?
Also was ich faszinierend finde, wegzugehen oder nicht immer zu versuchen, den Status quo als gegeben hinzunehmen und sich dann Gedanken darüber zu machen, wie stark können wir ihn drehen und warum und wie viel, sondern uns eben auch Gedanken darüber zu machen, was gibt's jetzt eigentlich, was sehen wir jetzt eigentlich, wie sich die Zukunft gestalten könnte. Und ich arbeite in einigen Projekten mit Zukunftsforschern, alles Männer, zusammen. Und finde es unglaublich spannend, einen anderen Blick darauf zu bekommen. Und zwar eben zuerst mal ein Horizon-Scanning zu machen, zu gucken, was gibt's eigentlich für Signale, wie die Zukunft aussieht, wie wird sich unsere Gesellschaft verändern, wenn es so weiterläuft wie jetzt. Und natürlich kann man dabei nicht sehen, wie sieht die Zukunft aus im Jahr so und so. Aber man sieht, also wir arbeiten dann mit KI-Agenten, lassen die screenen Informationen nach definierten Suchbegriffen und kriegt dann plötzlich Signale, Impulse aus der ganzen Welt, Artikel, Veröffentlichungen, Studien, die in dieses Suchfeld reinpassen. Und dann kann ich mir auf Basis der Informationen, die dadurch entstehen, ein Bild von einer möglichen Zukunft machen und sagen, okay, hier gibt's aber ganz, ganz viele Signale, die weisen in eine bestimmte Richtung. Das ist dann ein Trend. Das heißt, es gibt eine halbwegs große Wahrscheinlichkeit, dass die Zukunft so aussehen könnte. Und dann kann ich mir überlegen, ist das eine Zukunft, die ich mir wünsche? Ist das eine Zukunft, die ich haben will als Individuum, als Organisation? Habe ich das Gefühl, das passt gut und macht uns glücklich? Also es schafft eine Welt, in der Menschen die Möglichkeit haben, sich zu entfalten, ihre Stärken zu erleben und einzusetzen und sich wirksam zu fühlen zum Beispiel. Oder ist es eine Zukunft, die ich erschreckend finde, die ich nicht wünschenswert finde, die ich auf gar keinen Fall haben möchte? Und wenn ich dann sehe, es gibt aber viele Zeichen, die weisen eine bestimmte Richtung, kommt aber erst noch, ist noch nicht da, dann gibt das natürlich nochmal einen anderen Wunsch und Handlungsimpuls und vielleicht auch Handlungsdruck, aktiv zu werden. Und deshalb ist das im Augenblick ein Angang, der mir sehr gut gefällt, weil es eine andere Art von Diskussion ermöglicht. Weil ich nicht mehr über das, ja, aber jetzt im Augenblick ist es doch so und jetzt haben wir doch Herrn Müller und Frau Meier und also dann diskutiere ich nicht unbedingt im Klein-Klein, sondern ich diskutiere im Größeren. Ich denke, dass das häufiger auch die Bereitschaft zu Veränderungen, also sich da sehr positiv auswirkt.
Also wenn man versteht, wie die Zukunft sein wird. Wobei bei Zukunftsforschern bin ich immer so ein bisschen verhalten und kritisch, weil zum Beispiel Herr Hawks hat sich diverse Male geirrt.
Ja.
Weil da sind natürlich ganz viele Variablen und die sind nicht einzubeziehen. Also ne, du weißt es nicht, ne, was am Ende eine sehr starke Hebelwirkung haben könnte.
Absolut. Und ich glaube, wichtig ist, sich zu überlegen, dass es gibt ja nicht nur eine mögliche Zukunft. Und so der Versuch zu sagen, so sieht die Zukunft aus, den halte ich auch für fehlgeleitet. Aber zu akzeptieren, also ich meine normalerweise, wenn wir mit Szenarien arbeiten, dann entwickeln wir verschiedene unterschiedliche Zukünfte und sagen, das sind Möglichkeiten, so könnte es aussehen, es könnte aber auch so aussehen. Aber auch in welche Richtung sehen wir eigentlich mehr Signale? Was halten wir, warum aktuell für wahrscheinlicher? Ja. Und es geht ja nicht darum, ich meine, es ist ja keine Glaskugel, es geht ja nicht darum dann, was weiß ich, sein ganzes Geld darauf zu verwetten, sondern einfach eine Idee davon zu kriegen, in welche Richtung könnte es gehen. Also mehr, es geht um eine Orientierung, es geht um eine andere Art des Denkens, es geht um ein zukunftsgerichtetes Denken und sich dann aber nicht damit einzurichten, dass man sagt, ach, so wird's, okay, finde ich mich damit ab. Sondern stattdessen zu sagen, da möchte ich aber vorher noch Einfluss nehmen und ich hätte es gerne anders. Deshalb eben sich persönlich auch andere, die Handlungsspielräume zu identifizieren und dann aktiv zu werden. Also deshalb, es geht nicht um Wahrsagen, sondern es geht um Impulse für Wandel zu gewinnen, indem man eine Idee davon bekommt.
Erfordert natürlich strategisches Denken. Und wenn man sich so anschaut, Stellen in dem Bereich oder Besetzungen in dem Bereich, da ist oft relativ wenig Strategie drin. Ne? Also vor allen Dingen jetzt, wenn man jetzt im Verband, ich bin jetzt gemein gegenüber Verwaltung, seht es mir nach, dass die schon das Stellenprofil keinerlei strategische Elemente hat, ne? Sondern im Grunde auf der operativen Ja, Nein, Falsch, Richtig Entscheidungsebene liegt. Und das ist natürlich meiner Meinung nach erstens nicht hilfreich für die Sicht auf diese Position, weil die kommen dadurch ins Abseits. Ne? Das sind halt Abnicker oder Zustimmer. Und dadurch entsteht ja auch dieser stereotypische Hass, überspitze es mal. Ne? Da kommt unsere Tante, unsere Diversity-Tante. Das, glaube ich, hat ganz viel damit zu tun, dass das, was du mit der Zukunft beschrieben hast, eben nicht passiert, sondern dass es ein Abnicken, ne? so prozessorientiertes Vorgehen ist und kein Strategieanteil. Wie kann man das lösen? Weil es geht ja um Verwaltung, die haben nicht so viel Geld, es geht um kleinere, mittlere Unternehmen, kennen operative, aber Strategie oft nicht.
Ja, wobei, ich meine, wenn du dir aktuell glaube ich, auch die Skandale oder Diskussionen in vielen der Großkonzerne anguckst, hast du das Gefühl, dass die Strategie auch nicht so gut können.
Dass sie auch Strategie nicht kennen, ne? Sie können vielleicht Papier bemalen. Ich würde
jetzt nicht auf die Verwaltung und den Mittelstand schimpfen. Also
ja. Ich glaube, ja, okay, okay. Nee, es gibt ja auch super Mittelstand, ne? Also kann man, genau.
Mhm. Also ich denke, der Vorteil ist, also aus meiner Erfahrung ist es einfach schwierig, in dem Moment, wenn du auf die einzelne Position guckst. Das ist hart, weil du dann, du hast im Zweifelsfall einen Vorgesetzten, eine Vorgesetzte, sie sagt hier, ich habe aber eine Stelle, die muss dringend besetzt haben, ich will so schnell besetzt haben, ich möchte jemanden, der oder die das gleich kann, ich möchte niemanden in Teilzeit, weil die fallen ständig aus, ich kann mir keine Mütter leisten, weil deren Kinder sind immer krank, ich möchte eigentlich auch keine Väter, denn die werden dann plötzlich aktive Väter und sind dann auch immer weg, wenn die Kinder krank
sind. Genau,
also dann habe ich plötzlich diese Einzelsituation, auf die ich gucke und das Ganze wird unlösbar. Deshalb ist es aus meiner Sicht erfolgreich, wenn ich Sachen mir eher in einem größeren Kontext angucke und einfach auch längerfristig plane. Wenn ich dann sage, ja, okay, heute ist das so und ich meine, heute ist das dann vielleicht okay und ich meine, vielleicht gibt es ganz, ganz viele Gründe, heute eine bestimmte Entscheidung zu treffen, nicht gegen Mütter und Väter, aber eben zu sagen, das ist jetzt nicht die Zeit. Aber wenn ich sage, jetzt ist nicht die Zeit, dann habe ich auch die Verantwortung zu sagen, an welchen anderen Stellen im Unternehmen ist denn jetzt die Zeit und wann ist hier in dieser Position die Zeit? Und dann eben wirklich darauf zu planen, längerfristig mir anzugucken, wohin sollen sich da Sachen entwickeln, wie verändern sich dadurch die Anforderungen, was muss ich dadurch jetzt tun? Und dann eben aktiv zu werden. Ich habe vor 25 Jahren war ich bei Alcatel und wir waren damals ein Gründungsmitglied der Initiative D21. Und mein Chef, der Vorstandsvorsitzende, hat damals die Arbeitsgruppe Frauen und IT übernommen. Wir haben dann in einem interdisziplinären Kreis diskutiert, was ist denn das, was wir jetzt machen, mehr Frauen damals in Technik zu gewinnen. Vierteljahrhundert her. Hatten dann irgendwie das Gefühl, dass wir gerne schnelle Lösungen hätten und das irgendwie früh in der Schule anzufangen, das wäre alles zu lang und wäre jetzt auch der falsche Fokus, weil da müssen wir ja 15 Jahre warten, bis die Mädchen und jungen Frauen mit dem Studium fertig sind. Und wir sind jetzt 25 Jahre später und es ist immer noch nicht so viel passiert, wie es sollte. Und ich meine, für mich heißt das rückblickend einfach so die Hoffnung, ich finde jetzt eine schnelle Lösung und damit drehe ich alles und rette die Welt. Das passiert nicht. Das heißt, es lohnt sich eben natürlich auf Quick Wins zu gucken, darauf zu gucken, was kann ich jetzt schnell an Stellschrauben drehen, wo kann ich jetzt schnell Veränderungen erzielen, die mir helfen, aber auf der anderen Seite auch zu denken, ich möchte auch noch eine Weile länger da sein und ich vergesse nicht die langfristige Perspektive, weil sich das im Zweifelsfalle viel, viel mehr lohnt.
Mhm. Also naja, da gibt es ja auch Horizonte, ne, drei Horizonte oder wie man solche Themen auch angehen kann. Ich finde, ja, das erfordert einfach eine strategische Herangehensweise und auf der anderen Seite ein Abschied von dem additiven Denken. Ne? Das merke ich, also da kommt die Diversity-Tante. Ich bin jetzt mal ein bisschen gemein. Ne? Und dann kommt da hier noch die Gesundheitstante hat auch was zu sagen. Bitte seht mir das nach. Und dann kommt XY sagt auch was. Es wird dann 1 + 1 + 1 zusammengenommen. Und, wenn sie sich nicht einig werden, dann entscheidet halt irgendwie die Mehrzahl. Und das ist schräg, weil dadurch hast du ja keinen gemeinsamen Fokus, auf den du guckst, an dem du deine Entscheidung ausrichtest. Und ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen. Gerade auch, ich glaube, dass mein Podcast manchmal auch von Personalabteilungen gehört wird, die vielleicht gar nicht so die personellen Kapazitäten immer haben, das alles zu berücksichtigen. Dass man trotzdem Systeme bauen kann, in denen so eine Strategie auf verschiedenen Zukünften ausgerichtet Platz haben kann und unsere Entscheidungen daran ausgerichtet werden können.
Ja, und es ist nicht mehr Arbeit. Und weißt du, was du sagst, eben wirklich dieses, solange die Diversity-Tante sowas außen aufgedrücktes ist, die daherkommt und ihre Meinung sagt und nicht ernst genommen wird, dann ist eben auch was falsch, dann bringt es nichts. Also ich habe in vielen Organisationen gearbeitet oder erlebe auch heute noch Organisationen, wo es ganz ähnlich ist mit den Qualitätsmenschen. Wo man das Gefühl hat, ich meine, ich erinnere mich an Tage meines Lebens, die ich in irgendwelchen Meetings unter der Aufschrift stolpern, rutschen, stürzen verbracht habe oder mit Auffallunfällen mit Firmenwagen. Wenn das der Mehrwert ist, den eine Person bringen kann, dann ist der echt gering. Und dass ich dann auf diese Person nicht hören möchte, das kann ich auch nachvollziehen. Und deshalb finde ich, es ist wirklich wichtig, dass wir für Vielfalt und Chancengleichheit einen organisationsspezifischen Business Case entwickeln, also wirklich sagen, was ist denn unser Problem? Und wenn die Organisation sagt, ja, wir haben keins, dann wird die Energie oder die Bereitschaft, sich dafür zu engagieren, die wird gering sein. Dann kann ich es mir auch schenken, dann kann ich mir auch die Person schenken, denn die wird nichts bewegen können. Und das heißt, in dem Moment erst, wenn ich sage, entweder ich habe einen höllischen Druck von außen, das heißt, wir müssen was machen, dann wird das ein Business Case. Oder wenn ich sage, wenn ich an gewissen Stellschrauben drehe, dann machen wir echt bessere Ergebnisse. Und wenn das Bewusstsein da ist, es gibt Wege, um bessere Ergebnisse zu machen, dann kann ich das eben auch in der Strategie runterbrechen und sagen, wie sehen denn die besseren Ergebnisse aus? Was muss ich denn dafür tun? Was sind dann die Stellschrauben? Wie merke ich eigentlich, dass es die richtigen Stellschrauben sind, die ich bewege? Was habe ich für Meilensteine? Wer ist verantwortlich? Wann gucke ich mir das wieder an? Wann schmeiße ich wieder was über Bord, weil es nicht geliefert hat und probiere was Neues aus. Also all das kann ich erst machen, wenn ich weiß, warum tue ich denn wirklich das, was ich tue? Dieses generische wegen Talenten und Märkten und Innovation, das hilft halt niemand weiter, weil es nicht spezifisch genug ist.
Nee, weil es auch mehr Probleme schafft, als dass es sie löst, ne?
Ja. Also, und ich hatte einfach schon Diskussionen, wo es darum geht, wenn ich sage, ich möchte vielfältiger sein, ich möchte mehr Internationalität haben. Ich finde, das ist eine ganz spannende Frage zu sagen, wenn ich mehr in Konzernen, also in Headquarter-Organisationen arbeite. Wenn ich frage, wo soll denn die Internationalität sein? Will ich denn in lokalen Märkten möglichst internationale Teams haben? Möchte ich in lokalen Märkten lieber nationale Teams haben? Also Menschen, die dort aufgewachsen und groß geworden sind und im Kundenkontakt mit der Kultur sehr vertraut sind? Möchte ich nicht Internationalität vielleicht vor allen Dingen in globalen Funktionen haben, die eine andere Ausrichtung haben? Und erst wenn ich weiß, wo will ich was, warum, kann ich drangehen und sagen, und wie kriege ich das hin? Und dann weiß ich auch, weswegen ich das mache. Und dann ist nämlich auch die D&I-Tante nicht mehr die D&I-Tante, sondern tatsächlich ein maßgebliches Mitglied eines Strategieteams, die hilft bei der Umsetzung und neue Impulse, neue Ideen reinbringt, hoffentlich nach extern gut vernetzt ist, um mitzukriegen, was hat bei anderen geklappt, aber auch die Kompetenz mitbringt, zu sagen, was davon wird bei uns funktionieren, wie passt das bei uns in die Kultur, was lohnt sich auszuprobieren und was nicht. Und dann eben auch darauf zu achten, dass Sachen, die nichts tun, die schnell genug rauszukicken und zu lassen. Eben nicht ein Beschäftigungsprogramm draus zu machen, sondern ein Veränderungsprogramm.
Fast wäre das, weißt du, es wäre der ideale Schlusssatz. Aber ich habe blöderweise noch eine Frage. Ich habe mal einen Post gemacht, zu viel Vielfalt schadet. Es gibt in der Psychologie, ich glaube, das ist die Herkunft, so ein Begriff, Psychological Diversity.
Safety.
Also, nee, nicht Safety, Diversity. Ja. Da gibt es Untersuchungen, die sagen, dass es auf das richtige Maß an Unterschiedlichkeit in den psychologischen Eigenschaften ankommt. Das heißt, weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, dass es durchaus sein kann, dass wenn die Leute zu unterschiedlich sind, es auch Schwierigkeiten macht in der Zusammenarbeit. Und ich meine jetzt nicht Ethnie oder so, ne, sondern ich meine wirklich der psychologische Aspekt.
Naja, wenn Leute unterschiedlich sind, macht das, kann im Prinzip sagen, es macht immer Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit. Und dieser simple Claim, vielfältige Teams bringen bessere Erfolge, das stimmt halt einfach nicht. Ja. Denn Vielfalt sorgt immer für Reibereien.
Immer, oder?
Ja, ich muss diese Reibereien überwinden und das ist eine Führungsherausforderung. Und wenn mir das gelingt und wenn ich das Richtige, also dafür ein Umfeld schaffe, dann profitiere ich auch von der Vielfalt. Und Wohlfühlen allein ist es halt auch nicht. Also es gibt eben auch spannende Untersuchungen, die sagen, dass Teams, die sehr homogen sind oder eben die sehr harmonisch sind, dass dann im Zweifelsfalle auch unabhängig davon, ob sie homogen oder vielfältig sind, sich niemand traut, eine abweichende Meinung zu sagen, weil sie so nett miteinander haben und so kuschelig. Und dass dann die Konformität und der Wunsch, dieses Kuschelige zu schützen, höher ist als der Wunsch, auf einen Fehler hinzuweisen. Und dann ist das Team zwar, fühlt sich wahnsinnig wohl miteinander und findet, sie arbeiten prächtig zusammen, aber sie machen halt Fehler, die sogar Teilnehmer sehen, aber sie wollen es halt, sie möchten halt nicht stören. Und deshalb ist Vielfalt ist immer eine Herausforderung, Homogenität ist aber auch nicht gut. Und im Endeffekt geht es darum, ja, gut zu führen, gutes Umfeld zu schaffen und führen. Ich meine, ich hatte gesehen, du hattest darüber gepostet, das heißt nicht nur führen und followen, sondern auch eine vernünftige Selbstführung mitzubringen und als Team zu gucken, wie arbeiten wir miteinander zusammen, wie gehen wir miteinander und wie kriegen wir das zusammen möglichst gut hin.
Genau, ich glaube, darauf kommt es an und am Ende auch auf die Aufgabe, ne? Es gibt ja so aus meiner Sicht so pseudo-vielfältige Firmen, wo ganz viele internationale Leute miteinander arbeiten. Genau im Hinblicken ist da gar keine Vielfalt. Eigentlich ist das sogar ganz viel Einfalt, weil das alles der gleiche Typ ist, ne? Und deswegen auch meine ich, man kann meiner Meinung nach nicht nur von Ethnie und Mann, Frau und so weiter denken, sondern man muss auch von anderen Aspekten hergehen.
Also natürlich gibt es, da wird gesprochen von Intersektionalität, also dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche Perspektiven reinbringen. Also ich meine, du bist ja nicht nur, hast ja nicht nur ein Geschlecht, also ich bin ja nicht nur Frau und ich bin ja nicht nur weiß. Du hast ja viele, ich bin extrovertiert, ich bin über Mitte 50. Also du hast ja viele Eigenschaften. Und ich meine, viele dieser Eigenschaften prägen irgendwie deine Weltsicht, weil du Erfahrungen gemacht hast oder Erfahrungen nicht gemacht hast. Und weil Menschen auf eine bestimmte Art und Weise auf dich zugehen, mit dir umgehen. Deshalb ist Vielfalt ist vielfältig.
Vielfalt ist vielfältig.
Jetzt das also, jetzt das Schlusswort?
Da haben wir doch ein ideales Schlusswort, würde ich sagen. Vielleicht noch zum Abschluss so drei Tipps, die du Leuten geben könntest und würdest, die professionell im Personalbereich arbeiten. Was würdest du denen mit auf den Weg geben?
Also viel davon habe ich schon angesprochen. Also ich meine, der eine Aspekt ist, also wenn ich mehr Vielfalt in Organisationen erreichen möchte, ist es wichtig, mir Gedanken darüber zu machen, wo denn und warum. Also ich brauche einen Business Case, ich brauche einen guten Grund. Und es kann sehr, sehr lohnend sein, an einzelnen Stellen anzufangen, in einem Teil des Unternehmens anzufangen, entweder weil ich sage, da sind Leute, die haben Interesse dran, die haben Lust daran, oder bei denen ist es besonders offensichtlich, dass wir was tun müssen. Also das wäre so für mich der erste Tipp, sich auszuwählen, wo gehe ich hin, wo starte ich, und nicht zu versuchen, alles auf einmal zu machen. Der zweite Tipp wäre, hinzugehen und zu sagen, es kommt nicht nur auf diese Entscheidungsmomente an und es lohnt sich nicht, sich nur darauf zu konzentrieren, weil eben andere Erfahrungen, andere Dinge zu diesen Entscheidungsmomenten hinführen. Und wenn es vorher nicht gut gelaufen ist, dann ist auch die Entscheidung im Vornherein klar. Und das dritte, da stehen jetzt alle möglichen Ideen im Wettbewerb, aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, sich zu beschränken, und lieber wenig Sachen zu machen, also wirklich mit der eigenen Energie, mit der eigenen Zeit, mit der eigenen Kraft hauszuhalten und sich zu überlegen, was ist das, woran ich glaube, was sich jetzt lohnt und das zu machen. Und sich nicht zu verzetteln und 100.000 Veranstaltungen zu organisieren, 5 Mitarbeiternetzwerke und in so einen Aktivismus auszubrechen, weil das unglaublich viel Kraft und Energie kostet, aber im Zweifelsfalle keine Veränderung erreicht. Also Konzentration, lieber weniger, aber das richtig, das wäre mein dritter Tipp.
Ja, vielen Dank, Veronika Hucke. Da waren viele, viele, glaube ich, sehr hilfreiche Gedanken für Menschen, die professionell mit diesen Themen arbeiten, aber auch für alle, die Diversity und Inclusion oder Chancengleichheit in ihren Unternehmen erleben oder eben nicht erleben. Ich freue mich sehr, wenn ihr da auch eine Bewertung, am liebsten 5 Sterne hinterlasst oder einen Kommentar schreibt und den Podcast abonniert. Also, Veronika, vielen lieben Dank.
Ich danke dir, es hat Spaß gemacht.